Różnorodność.
Tabia.
Diversité.
Vielfalt.
Разнообразие.
Dažādība. Diversita.
Vaividhyam.
Kebinekaan. Keberagaman.
Vielfalt hat viele Namen. Herzlich willkommen beim Podcast der Naturschule Region Bodensee zum Thema Vielfalt. Mein Name ist Ute Klett und ich begleite das Projekt mit dem Mikrofon vor Ort am sogenannten Lernort Vielfalt der Naturschule. Es ist Ende Januar und ich treffe mich heute mit unserem Feldbiologen Holger Marz am Lernort Vielfalt. Wir machen heute eine Exkursion über das Gelände. Es ist eine ungewöhnliche Jahreszeit für einen Spaziergang auf dem so artenreichen Areal. Aber vielleicht kann uns Holger Marz etwas über das nicht sichtbare oder hörbare erzählen. Zuallererst, Holger, kannst du dich bitte vorstellen?
Ja, mein Name ist Holger Marz. Ich bin in Konstanz geboren, auch dort aufgewachsen und zur Uni gegangen, habe Biologie studiert und im Anschluss an das Biologiestudium habe ich ein entomologisches Volontariat gemacht, weil mich Insekten schon vor meinem Studium in der Schule beschäftigt und begeistert haben. Am Staatlichen Museum für Naturkunde in Görlitz bei Bernhard Seifert, was nichts anderes bedeutet, als dass ich mich dort eigentlich ausschließlich mit Ameisen beschäftigt habe. Und mit dieser Spezialisierung bin ich wieder nach Konstanz gekommen und habe dort noch weitere Artengruppen hinzugenommen und kartiere seitdem diese Insektengruppen, Ameisen, Wildbienen, Tagfalter, Käfer und dergleichen.
Mit ein Grund, warum ich mich heute mit dir verabredet habe, ist, dass ich dich schon ein paar Mal erlebt habe, wie du sehr anschaulich aus der Sicht eines Biologen erzählen kannst. Da wir sowieso bei einer Audioaufnahme nur hören, aber auch heute wenig hörbar und sichtbar ist, sind wir ein wenig auf deine Schilderungen über die Abwesenden angewiesen. Vielleicht kannst du mir gleich mal erzählen, wer hier gerade Winterschlaf macht oder wer Urlaub am Mittelmeer oder Afrika macht.
Also Winterschlaf ist so eine Sache, das hängt ja dann davon ab, inwieweit man zum Schlafen auch befähigt ist. Da kämen allenfalls Säugetiere in Frage, die ja wir hier gerade nicht zu bieten haben. Also Murmeltiere würden schlafen. Schon allein das Eichhörnchen macht eine Winterruhe. Igel habe ich hier leider selbst noch nicht gesehen. Von daher schließe ich die jetzt auch mal aus. Und ansonsten machen viele Tiere eben eine Aktivitätspause, die aber nicht unbedingt ein Schlaf sein muss. Sie sind auch nach wie vor, wenn die Umweltbedingungen es ermöglichen, aktiv, spazieren umher, erkunden die Gegend, finden vielleicht doch noch was Nützliches. Wir sind ja hier jetzt im schneefreien Gelände und wenn man zum Eingang des Geländes schaut, der Ameisenhaufen, auch da zeigt sich Aktivität. Ein paar altgediente Arbeiterinnen können es noch kaum erwarten, wann die Frühjahrssonnung beginnen soll und schauen schon mal, wie die Temperaturen auf der Nestoberfläche sind. Ansonsten sind viele Tiere ja auch im Boden zurückgezogen, können dort aber nach wie vor aktiv sein. Das heißt, alles, was dort abbauend fungiert und nicht aktiv etwas jagen muss, kann sich dort verköstigen, sofern das Material im Boden vorhanden ist. Das sind dann die Ameisen auch, die von ihren Vorräten ja auch zehren müssen. Es gibt dort bestimmte Tiere, die Futterspeicherer sind, Repleten, die das wiedergeben können. Und man muss auch den Flüssigkeitshaushalt ja ein bisschen ausgleichen durch den Verlust. Im Winter ist Wasser eben schwer verfügbar, aber die Luftfeuchte sehr gering. Es verdunstet also etliches und das ist eigentlich das Hauptproblem. Die Tiere sind nicht so sehr davon betroffen, dass sie einfrieren könnten. Dagegen gibt es wirksame Mittel in der Anräucherung der Hämolymphe mit verschiedenen Frostschutzmitteln, Zuckern und dergleichen. Und aber eben das Aufnehmen von Wasser, das verloren geht, ist sozusagen das Hauptproblem. Haben Pflanzen im Prinzip ja auch, werfen das Laub ab, oder Nadelbäume haben dort dicke Wachsschichten um die Stomata herum, sodass ihnen kein Wasser verloren geht oder nur möglichst wenig. Und so gibt es dann natürlich Stadien wie Eierpuppen, auch Raupen, die dann inaktiv da liegen bei den Insekten und einfach nur warten, dass es wieder Frühling wird. Aber es gibt auch winteraktive Insekten, die Winterlibelle könnte jetzt bei dem Sonnenschein die Mücken, die zum Teil tanzen, fangen. Und es gibt auch unter den Zweiflüglern die Schneeflöhe und unter den Schnabelfliegen die Winterhaften, die ihre Aktivität auf dem Schnee, auf der Schneedecke haben. Langsam, aber sie haben es. Mhm.
Jetzt gerade in dem Zusammenhang fehlt uns jetzt eine Schneedecke? Fehlt ja.
Also es fehlt den Tieren nicht unbedingt die Schneedecke, aber es ist natürlich einfacher. Es glättet die Oberfläche, der Laufwiderstand ist geringer und das Auffinden vom Partner zwecks Fortpflanzung oder eben von Unterschlupfmöglichkeiten ist dadurch ein bisschen erschwert und so würden wir jetzt hier die Tiere auch schlechterdings gar nicht bemerken, wenn sie mangels Kontrast auf der Schneedecke würden wir sie viel besser sehen, dann aktiv wären.
Und ich habe gerade vorher gefragt, wer macht Urlaub am Mittelmeer?
Das sind wohl die wenigsten. Es sind selbst die Falter, die bei uns als Wanderfalter herkommen, überwintern, sie versuchen es zumindest. Selbst das Taubenschwänzchen kann man im Dezember noch sehen. So diesen Dezember habe ich es am Hauptfriedhof.
Aber das fliegt über die Alpen.
Garantiert. Zum Beispiel. Und auch Admiral ist ein Wanderfalter, Distelfalter, aber in der Regel ist das eine Einwanderung von Süd nach Nord und ähnlich wie beim Monarchfalter gehen die dann immer eine Population immer weiter ihren Wirtspflanzen folgend nach Norden. Und diese Rückkehr ist von einer Generation dann in den Süden ist dann eher die Ausnahme. Schwebfliegen sind in der Tat häufig Zuginsekten, aber ja, auch hier trifft man sie noch.
Jetzt mal so eine Frage, die so wie so eine fiktive Frage: Was wäre hier jetzt an einem Sommerabend zu sehen, wenn es jetzt eben warm wäre?
Naja, das Gelände ist im Prinzip ja durch diverse Strukturen auch umgeben. Selbst ein kleines Gewässer hier unten am Fuß bringt Insekten hervor, die quasi an das Wasser als Larven gebunden sind und die man dann trotzdem hier erleben kann. Das sind verschiedenste Köcherfliegen und Eintagsfliegen, die man mit Licht dann hier anlocken kann, genauso wie Nachtfalter, wie zum Beispiel das Weiße Ordensband haben wir hier gefunden, und unter den Nachtfaltern aber dann auch die, die gar nicht darauf angewiesen sind, dass es Nacht ist, die würden, also die Tageulen zum Beispiel, würden dann hier aktiv sein.
Du hast eine Bestandsaufnahme der hier vorkommenden Insektenarten gemacht. Wie kann man sich das vorstellen? Werden alle Insekten eingefangen auf einmal und wieder freigelassen danach? Oder hast du die Population pro Quadratmeter gezählt und dann wieder das aufgelöst? Also wie kann man sich das vorstellen?
Anders, denn der Ansatz war jetzt nicht das quantitativ zu erfassen, sondern qualitativ im Hinblick auf, welche Arten kommen hier überhaupt vor, oder ich habe sogenannt lassen sich hier beobachten, und es war schon eingeschränkt auf drei Artengruppen, nämlich die Schmetterlinge, also Tag- sowie Nachtfalter, die Ameisen und die Wildbienen. Und da gibt es dann unterschiedliche Herangehensweise. Bei den Ameisen ist die Nestsuche das vielversprechendste. Das heißt, man schaut die Bodenoberfläche ab, wo ergeben sich potenziell günstige Nistbedingungen, und sondiert in den Boden hinein. Also man öffnet eben die Oberfläche und sieht dann entweder, ja, da ist ein Nest, eine Kolonie drunter, und beprobt die dann, entnimmt also einige Tiere, weil bestimmungstechnisch es in der Regel kaum anders möglich ist, die Art zu sagen, als dass man ein Tier oder manchmal sogar ganze Serien von, also eine Nestprobe von so 10, 20 Tieren untersuchen muss, ausmessen muss, Mittelwerte bilden, dass man die Art bestimmen kann. Und bei den Wildbienen und Tagfaltern ist es quasi ein Kescherfang, ein sich dann anschauen, was ist es. Bei etlichen Wildbienen muss man auch wieder die Tiere mitnehmen und sich genauer anschauen. Und bei den Nachtfaltern ist schlicht und ergreifend eine Leuchtfalle da gewesen, die dann alles, was sich anlocken lässt und gegen die Plexiglasscheibe fliegt und sich dann in den Fangsack fallen lässt und nicht mehr daraus hervorkommt, in Betracht gekommen am nächsten Morgen. Das ist eine Lebendfalle, die kann man also wieder alle entlassen. Bei Faltern kann man ja meistens, wenn man es nicht weiß, auch fotografisch dokumentieren und danach schauen, um was es sich handelt.
Ja, Bestandsaufnahme. Kannst du noch mal sagen, wie da die Zahlen sind? Zu dem, was du an Arten, an dieser Vielfalt der Arten gefunden hast hier?
Also insgesamt sind wir auf 23 Ameisenarten gekommen. Es hat 108 Wildbienenarten, etwa 140 Nachtfalter und im Ganzen, glaube ich, 27 Tagfalterarten.
Was haben wir denn hier?
Das sind Walnusszweige. Und in denen, die sind ja innen markhaltig gekammert, nisten baumkronenbewohnende Ameisen. Bei uns gibt es 6 Arten davon. Und wenn man, also das ist jetzt nicht nur auf Walnuss begrenzt, dass jede Baumart, die irgendwo eine Höhlung bietet, kann von diesen Ameisenarten besiedelt werden. Aber die Nachweismethodik für mich war, als ich das mal hier flächendeckend um den Bodensee herum kartiert habe, einfach Walnusszweige einsammeln, die im Herbst ohnehin runterfallen, und dann aufbrechen und schauen, was drin ist.
Ah ja, und dann
und da wären dann zum Beispiel Stöpselkopfameisen zu finden, okay, aber auch kleine Schmalbrustameisen.
Die überwintern da drin.
Die nisten da drin, die sind da das ganze Jahr. Bei dem Ast haben wir hier jetzt kein Glück. Aber es liegt ja genug am Boden. Klingt schon ganz anders. Ein anderes Zerfallstadium. Und man findet zum Teil auch kleine Bockkäfer. Das ist dann Mesosa nebulosa. Die können sehr schön sich, wie ich es beim Zychrus hatte versucht zu zeigen, so Geräusch akustisch sich auch bemerkbar machen und ihren Unmut darüber äußern, dass man sie da aus der Puppenwiege gezerrt hat. Ist da was? Nee. Aber das häufigste, was man hier finden würde, wären Vierpunktdrüsenameisen, Dolichoderus, Quadripunctatus. Aber auch der hier ist wohl nicht besiedelt, obwohl es da eigentlich schon gar nicht so schlecht aussieht.
Ja gut, aber du hast ja schon mal erzählt, dass es die Option
gibt. Ja, das war ein Hörspaziergang und Gespräch auf dem Lernort Vielfalt mit dem Feldbiologen Holger Marz im Januar 2022. Wer mehr über das Programm der Naturschule erfahren möchte, kann sich auf der Webseite www.naturschule-region-bodensee.de informieren.